Montag ist und warum nicht mal wieder Michael Mayen, den lesen wir.
Hallo, hier ist Michael Mayen, ihr hört Radio Marathon.
Michael Mayen am Montag. 5 Romane besprachen wir zum Ende des Jahres. Jetzt gibt es 5 Bücher über Krisen, Krieg und Kontrolle.
Hallo, hier ist Michael Mayen, ihr hört die kleine Audiodatei.
Dein erster Vorschlag war Rainer Mausfeld.
Rainer Mausfeld. Hegemonie oder Untergang. Ich habe das nach oben gelegt, weil es mir von allen Büchern das Grundsätzlichste zu sein schien. Auch deshalb, weil Rainer Mausfeld in diesem Buch gleich mehrfach, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, 3 oder 4 Mal, davon spricht, dass die Analyse nur über eine kollektive Anstrengung gelingen kann. Dass man also möglichst viele Bücher, mehr als diese 5, die hier bei mir liegen, mehr als diese 5 braucht, möglichst viele Bücher braucht, wenn man verstehen will, was mit uns passiert. Ja, Rainer Mausfeld ist Jahrgang 49, hatte bis 2016 einen Lehrstuhl für Psychologie an der Universität in Kiel. Ich habe Rainer Mausfeld über seine Videos kennengelernt. Ein Doktorand sagte mir, 16 oder 17, dass seine Mutter da einem Rattenfänger möglicherweise, er wusste es nicht so genau, einem Rattenfänger auf den Leim gegangen sei. Jemand, der auch über Medien, Kommunikation, Ideologie spricht und hat mir geraten, dass ich mir das doch mal anschauen solle und was drüber schreiben könne, damit er seiner Mutter einen Text von seinem Chef geben kann, die Mutter vielleicht überzeugen kann. Ich bin dann sogar zu einem Vortrag von Rainer Mausfeld in München gegangen, in der Leo 17, voller Saal, 500 Leute schätze ich, und war dann ganz, ganz beeindruckt, habe darüber auch einen Bericht geschrieben, über diese Veranstaltung. Ich werde das verlinken unter dem Video. Schon damals ging es um Propaganda, auch um Propagandaforschung. Die These, die mir hängen geblieben ist, war die vom schrumpfenden Debattenraum. Der Debattenraum, sagt Rainer Mausfeld in diesem Vortrag, schrumpft seit den 70er Jahren. Es ging auch damals schon um Kampfbegriffe, die Menschen wie ihn und mich aus dem Debattenraum fernhalten. Auch hängen geblieben ist mir die Formulierung, dass Antisemit die nukleare Option dieser Kampfbegriffe wäre. Eine Option, nach der dann nichts mehr übrig bleibt. Auch das habe ich dann am eigenen Leibe erlebt. Schon in diesem Vortrag, 2018, denke ich, war das, in der Leo 17, ging es um die Weltgewaltordnung, es ging um die USA, es ging darum, dass die USA die Narrative kontrollieren, mit denen wir Welt beschreiben, Welt erfassen können. Mausfeld hat gesagt, dass man Intellektuelle der Macht daran erkennen könne, dass sie das Diffamierungsvokabular Antisemit zum Beispiel verwenden. Damals waren die Diffamierungsbegriffe auch Querfront und schon natürlich schon Verschwörungstheoretiker. Bücher gab es damals von Rainer Mausfeld zu diesem Thema noch nicht. Markus Carsten, der Verleger von Westend, hat Mausfeld angeregt, aus diesen Vorträgen, die es bei YouTube mit 6-stelligen Zugriffszahlen damals gab, aus diesen Vorträgen ein Buch zu machen. Viele kennen es wahrscheinlich, Das Schweigen der Lämmer. Gab dann auch noch eine kleinere Ausgabe, Angst und Macht. Auch dazu verlinke ich eine Rezension von mir aus der damaligen Zeit. Sehr viel dicker, sehr viel grundsätzlicher, über 500 Seiten, ein richtiger Ziegelstein, war dann Hybris und Nemesis. Auch dazu verlinke ich eine Rezension. In diesem Buch Hybris und Nemesis widmet sich Rainer Mausfeld der Leitidee Demokratie. Alle treten als Freie und Gleiche in einer Arena, diskutieren als Freie und Gleiche, können sich einbringen, können entscheiden, wenn es um Angelegenheiten ihres Lebens geht. Und Mausfeld gleicht diese Leitidee von Demokratie ab mit der Wirklichkeit, die er in westlichen Gesellschaften findet. Dieses Buch jetzt, Hegemonie oder Untergang, ist, wenn man so will, eine To-Go-Version. Ja, wer sich von diesen 500 Seiten Hardcover hat abschrecken lassen, da auch von den vielen Fußnoten möglicherweise, die in Hybris und Nemesis von dem Buchgestalter Robert Schumann an die Seite gebracht worden sind, der kann jetzt zu Hegemonie oder Untergang greifen. Es ist noch etwas grundsätzlicher möglicherweise angelegt als Hybris und Nemesis. Mausfeld setzt hier ein großes Fragezeichen hinter dem Wort Westen. Ja, Westen, und Demokratie sind, so ist seine zentrale These, Westen und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar, genau wie Kapitalismus und Demokratie nicht miteinander vereinbar sein. Der Westen sei, ich zitiere Rainer Mausfeld, einzigartig, und zwar einzigartig, wenn es um brutalste Gewalt gegen die Zivilbevölkerung geht. Und das ist jetzt nicht auf einen bestimmten Krieg, auf eine bestimmte Region begrenzt. Mausfeld geht da quer durch die Geschichte in der Gegenwart von Korea bis hin zum Gaza-Krieg. Die meisten Menschen in westlichen Gesellschaften, sagt Mausfeld, würden das nicht merken, würden diese brutalste Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ausblenden, weil sie Gefangene einer Ideologie seien, weil sie im Zangengriff oder im Gefängnis der ideologischen Macht stecken würden. Kern dieser Ideologie, das fand ich auch wieder interessant, geht auch über die anderen Bücher hinaus, Kern dieser Ideologie ist für Mausfeld der Begriff Zivilisation. Zivilisation. Für ihn im 18. Jahrhundert aufgekommen. Ich habe aus diesem Buch auch ein Wort für meine Vorträge gelernt, und zwar Wortaberglauben. Das kann man ganz schön an diesem Begriff Zivilisation klar machen. Für die meisten ist Zivilisation positiv besetzt. Da geht es um Vernunft, um Fortschritt, um die Idee, dass alles besser wird, dass wir uns weiterentwickeln, höher entwickeln. Mausfeld sagt, dass in diesem Begriff Zivilisation ganz automatisch Gewalt drinsteckt, denn wenn andere nicht bereit sind, dem Pfad zu folgen, dem Pfad in Richtung Weiter- und Höherentwicklung, dem Pfad, den die Vernunft zeichnet, dann sei Gewalt legitim.
Ich sag mal brrr, und wenn ich sage brrr, meine ich brrr.
Das ist eigentlich sehr pessimistisch. Eigentlich kann man, wenn man Mausfeld folgt, gar nicht viel machen. Er sucht, das ist seine Formulierung, er sucht nach einem Außenstandpunkt. Er möchte gern von außen auf diese westliche Gesellschaft gucken und sieht nicht, dass im westlichen Denken ja auch Dialektik angelegt ist, dass im westlichen Denken der Zweifel angelegt ist, dass das Fragen angelegt ist, dass Kritik und Selbstkritik im westlichen Kulturbereich angesiedelt sind, anders als vielleicht in anderen Kulturkreisen, dass also auch so ein Buch ein Produkt des Westens ist, nicht nur diese brutale Gewalt gegen Zivilbevölkerung, sondern auch die Kritik, die aus den westlichen Gesellschaften selbst kommt.
Michael Mein, 5 Bücher über Krisen, Krieg, Kontrolle, ein Dossier, folgend den 5 Romanen. Buch Nummer 2.
Das zweite Buch ist sehr viel stärker als das von Mausfeld auch erkennbar als Produkt westlichen Denkens. Markus Fahlefeld, die Krisenmaschine. Markus Fahlefeld werden einige kennen als Stammgast in der Sonntagsrunde von Burkhard Müller-Ulrich, vielleicht auch durch seine Sendung Leib und Speise, die auf dem gleichen Kanal läuft. Ein Gourmet, jemand, der sich auskennt mit Weinen, der das zum Beruf gemacht hat, sich mit solchen Dingen auch publizistisch zu beschäftigen. Deutlich jünger als Rainer Mausfeld. Markus Fahlefeld ist Jahrgang 66 als Publizist in Erscheinung getreten, 2017. 2017 mit dem Buch Mal eben kurz die Welt.
Nein, diese fürchterliche musikalische Gurke werden wir jetzt nicht in die Rubrik Lernen mit Schlager legen.
Bei Fahlefeld stehen zwei Begriffe im Zentrum, auf dem Cover schon, im Untertitel die liberale Demokratie, die er als eine Umdeutung des alten Liberalismuskonzepts entlarvt, und um den Begriff Zivilgesellschaft, der genutzt wird, um uns allen zu suggerieren, dass wir irgendetwas zu sagen hätten in dieser liberalen Demokratie. Heute, sagt Markus Fahlefeld, bedeutet Liberalismus eben nicht mehr alles für das Individuum. Das Individuum ist zentral. Liberalismus sei reduziert worden auf den Umgang miteinander. Liberal sei heute jeder, der Abtreibung gut findet oder der fordert, dass man nett zu Ausländern sind. Das sind Zitate aus dem Fahlefeld-Buch. Für mich als Medienforscher interessant an diesem Buch ist, wie Markus Fahlefeld Kommunikation als Herrschaftsinstrument beschreibt. Kommunikation als Herrschaftsinstrument. Sein Hauptgegner ist Jürgen Habermas, der zentrale Ideologe der alten Bundesrepublik, Jahrgang 29, also noch im Jungvolk aktiv gewesen. Fahlefeld deutet das, was Habermas dann intellektuell geliefert hat, auch als Reaktion auf diese Zeit, als Versuch, sich reinzuwaschen, wegzukommen von Deutschland, unbedingt Europäer sein zu wollen, diese ganze deutsche Schuld da in das kollektive Gedächtnis einzuschreiben, dort festzuschreiben. Der Begriff Zivilgesellschaft ist einer der zentralen Begriffe von Habermas. Für Fahlefeld bedeutet die Orientierung an Jürgen Habermas, dass die Wirklichkeit, das, was wir draußen erleben, was wir auf den Weihnachtsmärkten sehen, was wir in den Zügen erleben, am Arbeitsplatz, in den Schulen, in bestimmten Ballungsgebieten sehen, dass diese Wirklichkeit egal ist, sondern dass die eigentliche Wirklichkeit, das, worauf es ankommt, das, woran sich auch die Politik orientiert, dass das geschaffen wird von einem Chor der Zivilgesellschaft.
Unsere Zivilgesellschaft möchte ich gerne ergänzen.
Das Dossier. Michael Beleites, Dorfethos.
Das dritte Buch.
Vielleicht wissen Sie schon, dass Beleites 10 Jahre lang von 2000 bis 2010 in Sachsen Beauftragter für die Stasi-Unterlagen war. Beleites erzählt hier auch im Buch nochmal, dass er damals gedacht hat, dass Aufarbeitung der DDR-Zeit, dass Aufarbeitung einem neuen Extremismus vorbeugen könne. Heute weiß er, dass das ein Irrtum war, dass möglicherweise sogar diese Aufarbeitungskultur, dieses in die Ecke stellen von einer kleinen DDR-Bevölkerungsgruppe, dass das Vorschub geleistet hat für die Cancel Culture, die wir heute haben. Er hat dann, auch darüber schreibt er im Buch Dorfethos, hat dann selbst erlebt, welche Ausmaße der Extremismus in den 10er Jahren angenommen hat. Er ist den neuen Rechten zugeordnet worden, hat dann, da bleibt einem dann nicht mehr viel anderes übrig, wenn man von anderen, von den Leitmedien in diese Ecke gestellt wird, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich diese Ecke dann auch mal genauer anzugucken. Er schreibt, dass er dann bei den neuen Rechten nirgendwo NS-Gesinnung gefunden habe, nirgendwo Gewaltverherrlichung gefunden habe, nirgendwo gefunden habe, dass fremde Kulturen gering geschätzt werden. Wenn ihm das irgendwann unterkommen sollte, schreibt er, dann wäre er der Erste, der kritisiert. Er beschäftigt sich auch implizit mit dem Geheimdienstgutachten, das der AfD Rechtsextremismus unterstellt, und fragt mit der eigenen Stasi-Erfahrung, die er als Umweltaktivist und damit Dissident in den 80er Jahren in der DDR hat, fragt, ob wieder Geheimdienste das letzte Wort haben sollen, wenn es um Gut und Böse geht. Das Buch Dorfethos lässt sich auch lesen als ein Plädoyer gegen jede Kontaktschuld, als ein Plädoyer für Brückenschläge, unter anderem möglicherweise zwischen neuen Rechten und denen, die sich gar nicht vorstellen können, dass man da auch interessante Sachen findet.
Mit Stasi sicher wieder gemeint, das Ministerium für Staatssicherheit.
Das Buch von Beleides heißt Dorfethos. Zentral ist die Idee, dass die Brandmauer ein städtisches Bauwerk ist. Michael Beleides sagt, im Dorf, in einem funktionierenden Dorf, muss man vielleicht ergänzen, im Dorf kann so etwas nicht entstehen.
Liebe Dorfbewohner.
Friedenstüchtig von Fabian Scheidler. Friedenstüchtig und Scheidler, das schien mir eine wunderbare Kombination. Habe das Buch sofort gekauft, als es erschienen ist. Habe Fabian Scheidler entdeckt 2016 über sein Buch Das Ende der Megamaschine, ein Bestseller in vielen Ländern, ein Bestseller, in dem schon damals Themen angesprochen worden sind, die Rainer Mausfeld jetzt in seinem dicken und auch in dünneren Buch anspricht. Da geht es also um Staaten und Gewalt, keineswegs nur um westliche Staaten. Scheidler zeigt, dass die Idee Staat und Gewalt, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Menschen würden ihre Beziehung sonst anders regeln, wie im Dorf möglicherweise, über kleine Gefälligkeiten, über Geschenke, über ein nettes Wort, das man miteinander wechselt, wenn man sich trifft. Staaten haben die Beziehung, den Charakter der Beziehung verändert, indem physische Gewalt dazugekommen ist. Es geht auch in diesem Buch Das Ende der Megamaschine bei Scheidler geht es um die Vorstellung, dass die Weltgeschichte sich in eine bestimmte Richtung bewegt, dass es nur eine Wahrheit gibt, dass es eine Mission gibt, die dann Gewalt auch gegen andere Staaten rechtfertigt. Ich habe Fabian Scheidler 2018 eingeladen zu einer Tagung an die Universität München, war ein großes Event. Wir waren damals stolz, dass der berühmte Autor der Megamaschine bei uns im Hörsaal steht. War dann im September 21 bei einer Zukunftskonferenz in Wien, veranstaltet von Promedia. Das ist der Verlag, in dem auch dieses Buch jetzt wieder erschienen ist, wo Fabian Scheidler vermisst wurde, wo der berühmteste Autor des Promedia-Verlages vermisst wurde in den Corona-Jahren. Jetzt ist Corona ein Thema in diesem Buch, genau wie 9/11, Gaza und Ukraine. Das sind die vier Kriege. Auch Corona wird bei Scheidler jetzt als Krieg gesehen. Das sind die vier Kriege, um die sich dieses Buch friedenstüchtig dreht. Die zentrale These ist, dass diese vier Kriege zeigen, wie der Ausnahmezustand als das neue Normal etabliert wird, etabliert werden kann, eben weil es diese Krise gibt. Zum Ausnahmezustand gehören Ad-hoc-Gesetze, zum Ausnahmezustand gehört das, was in der politischen Sprache Sondervermögen heißt, zum Ausnahmezustand gehört ein Freund-Feind-Denken, gehört die Definition des absolut Bösen, der Putin im Kreml als das absolut Böse, dieses tödliche Virus, das schlimmer ist als alles, was wir in der Menschheitsgeschichte erlebt haben. Gut in diesem Buch sind die großen Linien. Man findet den geopolitischen Übergang, den wir auch bei Rainer Mausfeld finden und der sicherlich auch die Analysen von Michael Beleites und Markus Fahlefeld antreibt. Wir finden den inneren Zerfall der westlichen Gesellschaften, den man ja erlebt, wenn man hier unterwegs ist, wenn man Auto fährt von einer Stadt zur anderen, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Wir finden das Wort Abstiegsgesellschaft, was erklärt, warum Feinde geschaffen werden müssen. Für Scheidler erklärt es das. Feinde im Inneren und im Äußeren, um abzulenken von dem Abstieg, den viele auch im ganz persönlichen Leben nachvollziehen können. Gut benannt werden auch die Probleme, vor denen die Macht spätestens seit den 90er Jahren steht. Fabian Scheidler sieht sich ja als ein auch journalistischer, wissenschaftlicher Begleiter von Protestbewegungen. Er schreibt hier über die Zapatisten in den 90er Jahren, über das Weltsozialforum, über die Gelbwesten. Alles sehr bedrohlich aus Sicht der Macht. Man könnte also vermuten, dass diese vier Kriege, also 9/11, Corona, Ukraine, Gaza, dass diese vier Kriege nicht zufällig gekommen sind, sondern eine Reaktion der Macht auf existenzielle Bedrohungen durch Protestbewegungen waren. Diesen Gedanken, kein Zufall, diesen Gedanken lässt Fabian Scheidler nicht zu. Bei ihm bleibt das auf der Ebene Gelegenheit macht Diebe.
Ein Buch fehlt noch.
André Leclos.
Ein unlängst verstorbener Autor.
Es gibt 132 Fehlzündungen, sagt André Leclos, ein Sammler, Fehlzündungssammler, der in der DDR aufgewachsen ist, der das Buch nicht mehr hat in den Händen halten können. André Leclos ist gestorben, bevor der Verlag das Buch aus der Druckerei hat bringen können. Der Verlag heißt Solibro.
Ein Beispiel ist Ihnen zugemutet.
Annalena Baerbock of Germany.
An Tagen wie diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir Speicher. Deswegen funktioniert das Netz als Speicher. Und das ist alles ausgerechnet. Annalena Baerbock, Völkerrechtlerin, Januar 18.
Welch Format?
Wenn Ihnen dieses Video mit Buchtipps gefallen hat, dann gefällt Ihnen bestimmt auch mein Video, was ich mit oder zu 5 Romanen gemacht habe.
Unserem Kolumnisten Jürgen Eger gefiel es sehr.
Er empfiehlt Romane, von denen ich sicher 3-4 nicht empfehlen wollte. Erstens, Das Herz von allen von einem Christian Nussbaum-Eder. Angeblich eine Fundamentalkritik an der westlichen Ideologie, suggeriert Mayen. Der Autor lässt einen Pfaffen zu den Lakota, also zu einem Volk Nordamerikas, kommen und lässt diese erzählen durch den Pfaffen. Das Ganze spielt Ende des 18. Jahrhunderts. Mayen erzählt das und wie heutige Themen in die Erzählung über das damals verpackt werden. Mir fällt ein, was Mayen nicht einfällt, dieses Genre gab es in der Spielzeit des Romans tatsächlich. Die französischen Aufklärer berichteten gern in Dialogform ihren Lesern in Europa die Ureinwohner der damals relativ neu angeblich entdeckten Welt und zwar als positive Alternative zur Verkommenheit der Feudalgesellschaft. Ich empfehle also Denis Diderot, D'Alembert und so weiter. Zweitens, 2002 erschienen, ein Jörg Bernig oder so, DDR geboren, habe ein Tabuthema berührt, nämlich das Thema Vertreibung. Gemeint ist allerdings nur die angebliche 1945 in der GSR eben befreit. Und die ist in der Brit das Gegenteil von Tabu. Und alle anderen dürfen nicht so genannt werden, mit wenigen Ausnahmen. Mayen redet hier eine nicht seltene Propagandatechnik nach, nämlich ein Dauerpropagandathema zum Tabu zu erklären. Mal sind es Morde in der DDR, mal eben die angebliche Vertreibung. Aufgepeppt wird die ahistorische Falscherzählung mit der Behauptung, tschechische Revolutionsgarden hätten das damals böse verbrochen. Ich höre das erste Mal von solchen Garden damals in diesem Land. Ich erinnere mich, dass es in der von der Roten Armee befreiten GSR neue Milizen gab. Denn eine Revolution stand 1945 in der GSR gar nicht auf dem Plan der Geschichte, auf keiner Partei.
Das doch je.
Wer statt der Aufwärmung der alten Britlügen Wahrheit bevorzugt, dem seien DDR-Bücher, am besten aus den 1950ern bis 1970ern, empfohlen. Zum Beispiel Erwin Strittmatters Tinko, also von Leuten, die die Zeit und die Umsiedlung selbst erlebt haben und aus besten Gründen eine kritische Distanz zu den Nazis und ihrer Ideologie und ihrem Falschsprech hatten. Gemäß der Beschlüsse der Alliierten, aller Alliierten, die beschlossen haben, waren die Deutschen aus den tschechischen und polnischen Gebieten aus, also umzusiedeln, nicht aus Bösartigkeit, sondern weil damals niemand eine Idee hatte, wie Deutsche und Tschechen, wie Deutsche und Polen nach den 12 Jahren deutscher massenmörderischer Herrschaft friedlich in einem Staat zusammenleben könnten. Deshalb hießen diese Deutschen in den DDR-Büchern nicht Vertriebene, sondern Umsiedler, weil es im Potsdamer Abkommen so stand und auch heute noch nachlesbar ist, weshalb auch kein Mayen Anstoß daran nimmt, wenn ein korrumpierter Autor es nicht weiß, nicht wissen will. Wer statt der Mayen empfohlenen Lügenpropaganda unter dem Vorwand einer Romanunterhaltung Wahrhaftiges und Humanistisches und Nazi-Kritisches bevorzugt, dem seien empfohlen Franz Fühmann, das Judenauto für die Vorgeschichte, Benjamin Murmelstein, der Letzte der Ungerechten für das, was die Deutschen den Tschechen angetan haben, Jitka Gruntová, die Wahrheit über Oskar Schindler, weshalb es Legenden über gute Nazis gibt, Edition Ost 2010, indem man einiges über die Reinwaschung deutscher Schwerstverbrechen lernen kann, Voraussetzung für die Hass- und Hetzepropaganda der Verbände der sogenannten Vertriebenen ab 1949.
Der Empfehlung Strittmatter, Fühmann, Murmelstein schließe ich mich vollumfänglich an. Ralf T. Niemeyer, verschrieben als Rechtsextremer bis Reichsbürger, erklärt auf Telekilogramm den Kapitalismus. Dieser führt gezwungenermaßen stets zu Überkapazitäten, die zerschlagen werden müssen, um die nächsten Profite zu ermöglichen. Wer den Kapitalismus akzeptiert, bekommt regelmäßig Krieg und Faschismus mitgeliefert, denn ohne Unterdrückung würden die Menschen die Ausbeutung und Zerstörung nicht akzeptieren. Ich ergänze und möchte noch etwas weitergehen. Ja für Kapitalismus ist Ja für Krieg, Ja für Faschismus, am Ende aber auch Ja für Auschwitz. Es hängt alles zusammen. Niemeyer weiter. Es ist also eine tiefer gehende Analyse notwendig, für die das Kapital von Karl Marx bis heute unangefochten die beste wissenschaftliche Grundlage bietet.
Valerie, du dödel du.
Die dödel dö.
Du dödel die.
Ralf T. Niemeyer, ehemals unsere Exilregierung, mit der wir beinahe etwas Eigenes gehabt hätten.
Very good atmosphere here.
Weil es an gutem Englisch nicht mangelt.
And having a strong Brandmauer.
Das Handelsblatt berichtet, Bundestagsexperten sehen den Iran-Krieg als Völkerrechtsverstoß.
Robert, als Kanzler.
Und ich bin zu weit gegangen.
Radioszene berichtet, das Vertrauen in den Südwestrundfunk bleibt hoch. 83% der Menschen im Südwesten vertrauen dem Sender. Das hat sich ja im Wahlergebnis niedergeschlagen. Völkerrecht hin, Völkerrecht her.
Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken.
Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja.
Nicht gut geht's dem Buckel. Wahl, Live-Ticker, Tagesschau, Tier geschwächt, liegt fast regungslos in der Wismarer Bucht. Großdemo in London gegen Rechtsextremismus. In den USA demonstrieren sie gegen das Trump-No-Kings-Proteste, also kein König. In Deutschland demonstrieren alle gegen das Mann. Auch ihr Erzähler lässt sie wissen, sein Mannsein aufarbeiten zu müssen. Oh, ein Mainzelmann. Leo, fass!
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab. Israel und der Iran fliegen weiterhin Luftangriffe gegeneinander.
Alles beim Alten, getreue Svetlana, am 30. März 2026, einem Montag. Hier ist die kleine Audiodatei. Fast ein Monat Krieg im Nahen Osten. Pakistan kündigt US-iranische Gespräche an. Eingetreten in den Krieg die Husi-Miliz aus dem Jemen. Die ARD berichtet Erschöpfung der Menschen in Israel. Donald Trump spekuliert über die Einnahme der iranischen Insel Khark. Angriffe auf Petrochemieanlage im Nordiran gemeldet. Zwei Regimegegner wurden im Iran hingerichtet, es berichtet Reuters. Der Iran gestattet 20 Schiffen die Fahrt durch die Straße von Hormuz. Angriff Irans auf Energie- und Wasserentsalzungsanlage in Kuwait. Durch Beschuss beschädigt Irans Forschungsreaktor Khondab. Erkenntnisse der Internationalen Atomenergiebehörde. Ein UN-Blauhelm-Soldat ist bei einem Angriff im Südlibanon getötet worden.
Mujtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Und der fromme Mann schenkt uns eine neue Botschaft. Er dankt den Iranern für ihre Unterstützung im Krieg gegen die USA und Israel. Khamenei erholt sich von den Folgen des Luftangriffs, bei dem sein Vater am 28. Februar getötet wurde, aber auch weitere Teile seiner Familie. Zu Gast in Berlin der syrische Übergangspräsident, wobei nicht ganz klar ist, wie lange und wohin Ahmed al-Sharaa. Und die USA lassen einen russischen Öltanker nach Kuba, berichtet die Tagesschau. Mit Schlager die Gibson Brothers mit Kuba. Donald Trump droht Kuba Militärschläge an. Das Auswärtige Amt rät von Reisen ab, berichtet Euronews. Da verreist Boris Pistorius. Das Bundesministerium der Verteidigung informiert über sicherheitspolitische Gespräche Japan, Singapur, Australien. News ergänzt, er ließe sich mit der Gattin von der Luftwaffe in den Urlaub fliegen. Das russische Ministerium in St. Petersburg gehört zu den meistbesuchten und beliebtesten der Welt. Der Abgeordnete der russischen Staatsduma, Michael Schermet, meint, Atomwaffen in den Händen Kiews würden eine Bedrohung für die gesamte Welt darstellen.
Give us a credit.
Putins Berater Juri Uschakow meint, Russland vertraue sich selbst nur zu 100%. Der ehemalige US-Offizier und Militärexperte Stanislav Grapivnik warnt vor Kraftstoff- und Düngermangel. Zurückgetreten die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Russenhasserin erster Güte.
Erbärmliche Schlappschwänze!
Finnland prüft Luftraumverletzung durch Drohnen, berichtet der ORF.
Aber nicht jede Drohne, die im Moment in Deutschland aufsteigt oder über einem Flughafen kreist, ist der Russe.
Danke, Armin Laschet.
Also die Situation ist auf jeden Fall ernst. Es ist aber leider in der Tat so, dass wir nicht allzu viel wissen.
In Fulda, Hessen, gründet sich die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland.
Strukturen, die stärker, klarer, strukturierter und disziplinierter sein werden als jemals zuvor.
Aus dem Norden der Doro, Kevin, Kamerad. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD.
Das ist richtig.
Einer sicher beeindruckenden Wahlniederlage entgegentaumelnd fordert günstige Energiepreise, Spritpreissenkungen. Die Zukunft liegt zu Fuß. Auch bei der Jugend in Deutschland. Ein Fünftel will auswandern. Quelle die Trendstudie Jugend in Deutschland 2026 von Studienleiter Simon Schnetzer, Uni Konstanz und Uni Potsdam, publiziert vom Magazin Forschung und Lehre, Lehre mit H. Der polnische Präsident Nawrocki erklärt in den USA, es gebe keinen gesunden Menschenverstand in Brüssel. Die Energie- und Migrationspolitik seien ideologische Projekte, die von den Werten ablenken, die die christliche Zivilisation prägen. Gegen Schnee und Sturm heute. Es wird ruhiger, im Norden milder. Wechselhaft nach Ostern ansteigende Temperaturen.
Hallo, es war ja wieder eine hammerharte Sendung.
Europe's Alternative Music.